Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen, frohes Neues.
Hallo, hallo, schön, dass Sie dabei sind. Hast du dir automäßig, ich meine, das ist ja jetzt das erste Mal, dass wir uns im neuen Jahr sehen, automäßig für 2012 irgendwas Besonderes vorgenommen? Ja, Neuanschaffung?
Nee, im Gegenteil, abstoßen.
Rallye? Abstoßen. Ehrlich?
Ja, und eine Rallye will ich auch fahren, unbedingt.
Ah, ja. Hat das eine mit dem anderen zu tun? Du fährst mit einem die Rallye und weißt jetzt schon, klappt nicht so gut.
Du meinst, danach muss ich sowieso abstoßen?
Genau.
Nein, auf keinen Fall, natürlich nicht.
Und die große Vorname für 2012, einfach auch alle mal waschen.
Naja, ich glaube, das schiebe ich lieber auf 2013.
Falls Sie Fragen an den Autopapst haben, auch in diesem Jahr steht er für Sie bereit. Bei den Audienzen beim Autopapst unter 0331 70 99 111. Besonders gut ist er in der Problemlösung. Also bei Ihnen läuft irgendwas nicht so am Auto? Dann fragen Sie ihn einfach 0331 70 99 111. Audienzen beim Autopapst. Gleich.
Audienz beim Autopapst.
Und das bedeutet, an Ihrem Auto funktioniert irgendetwas vielleicht gerade nicht ganz optimal. Sie haben aber selber keine Erklärung dafür oder sind schon verzweifelt von Werkstatt zu Werkstatt gelaufen. Dann könnte der Autopapst auch noch eine Chance sein, Ihnen zu helfen. 0331 70 99 111. Audienz beim Autopapst nennen wir das Ganze. Aber Sie müssen nicht auf Knien herangekommen, sondern Sie müssen einfach nur anrufen. Wie zum Beispiel Heike. Einen schönen guten Mittag. Hoppla.
Heike, du musst dein Radio ausmachen, sonst fliegen uns hier die Ohren weg.
Hallo?
So, ja. Hallo, wir hören Sie und Sie stehen gerade tatsächlich mit einem akuten Problem auf der Autobahn.
Ja, genau. Und zwar bin ich sogar noch beim Fahren und plötzlich leuchtet eine ETS-Leuchte auf, und mit der ich noch nie zu tun gehabt. Und jetzt weiß ich nicht, muss ich sofort stehen bleiben in die nächste Werkstatt oder kann ich erstmal weiterfahren? Explodiert das Auto gleich?
Genau.
Oder ist das was Harmloses?
Das Auto ist ein Mercedes.
Nee, ist ein Volvo V70.
Okay. Du müsstest irgendwie dein Radio ausmachen. Irgendwie haben wir ein furchtbares Echo drin.
Ja.
Klingt nach kaputtem Auto.
Ja, okay, pass auf. Also ETS ist eine andere Bezeichnung für ESP, also so ein Fahrerassistenzsystem, hängt auch mit dem ABS zusammen. Wenn die Bremse normal reagiert, ja, also Druck aufs Bremspedal und der Wagen verzögert, dann kann man damit ohne weiteres noch weiterfahren bis in die nächste Werkstatt.
Ja, ich habe gestern gerade die Winterreifen raufziehen lassen. Bei der Gelegenheit hat er mir gesagt, beim nächsten Mal müssen wir vorne rechts bei der Bremse was machen. Da wäre zwar noch was drauf, aber da müsste man halt beim nächsten Mal ran, dann wird das wahrscheinlich die Ursache sein.
Genau, ne? Möglicherweise hat er da auch einen Sensor beschädigt beim Wechseln der Reifen. Also nicht, man muss nicht sofort anhalten und den Wagen abschleppen lassen, aber man sollte es sich ansehen, denn...
Vorsichtig sein beim Bremsen.
So ist es.
Heike, wo fahren Sie denn gerade hin?
Ich fahre Richtung Norden.
Was ist da?
Die Ostsee.
Nee, ich fahre aufs Land. Ich will mit meiner Freundin reiten.
Na dann, viel Spaß.
Okay.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Beim Umstieg auf das eine PS dann.
Ja, genau.
Ja.
Also Beinbruch.
Ja. Hallo Michael.
Ja, hallo.
Was ist bei Ihnen im Argen?
Ja, und zwar, ich habe einen Scheibenwischer-Sensor drin. Und der wischt mir einfach viel zu oft. Und ich hätte gerne wieder ohne Sensor einen ganz normalen Scheibenwischer. Aber es geht auch nicht, den kann man nicht normal einstellen. Und ich bin immer auf diesen Sensor angewiesen und der wischt bei drei Tropfen halt immer viel zu oft. Und das regt mich halt auf und dann schalte ich ihn ab und dann mache ich halt mit Handbetrieb immer mal, schalte ich mal ein, dass er mal wischt und dann nicht.
Und warum nervt Sie das?
Naja. Ja,
weil es einfach immer viel zu oft wischt, trocken wischt auch.
Genau. Damit ist man sozusagen mit der Elektronik wieder auf dem Stand der 50er Jahre. Man macht wieder alles von Hand. Was ist das für ein Auto?
Das ist ein Seat.
Ein Seat, also ein VW-Auto. Den kann man komplett ausprogrammieren.
Wie macht man das?
Dann geht man in eine VW-Werkstatt, schließt die an das Diagnosesystem an und dann gehen die in die Tiefen des Programms und nehmen den eben ganz und gar raus.
Aha, mir hat man erklärt, dass man da tagelang erstmal gucken muss und nicht weiß.
Gut, es gibt Leute, die können das nicht so gut, die müssen dann wirklich tagelang gucken, aber es ist in der Tat möglich.
Also ins Programm gehen und einfach...
Ja, also es ist ja eine Komfortfunktion und da gibt es immer Ja-Nein-Informationen. Es ist zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, da in die Menüebene zu kommen. Dauert einen Augenblick, aber jemand, der es täglich macht, der sollte es schon hinkriegen.
Ich finde, bei dem Einverständnis, mit dem ihr beiden hier gerade am Start wart, könntet ihr so diese Scheibenwischer-Selbsthilfegruppe gründen. Hallo, ich bin der Michael, ich werde wahnsinnig an meinem Scheibenwischer. Andreas stimmt dann ein, ja, ich auch, schon seit drei Jahren.
Kennst du den Kanal und welche Bits muss man da umschreiben? Kenne ich aus dem Kopf auch nicht, Michael. Fail. Aber dafür gibt es ja eben die VW-Vertragshändler, die ja immer behaupten, sie könnten alles. Und das können sie auch.
Viel Glück
da
dabei.
Schon, aber vielleicht beim Falschen.
Ja, möglicherweise. Genau. Also, viel Erfolg.
Okay, danke.
Tschüss. Du findest das auch nervig.
Ich finde es auch nervig. Ja. Also, wenn es an mir ginge, eine Variable.
Wird aussteigen und erstmal so mit diesem Zier darüber
Variable, gehen. Eine variable Intervallschaltung reicht völlig aus. Ja. Braucht man keine Sensoren.
Einen schönen guten Tag, Kai.
Ja, hallo.
Wie kann er Ihnen helfen?
Es geht um einen Golf. Golf 4, Baujahr 98. Und mit einem 1,4er Motor, ein Benziner.
Mhm.
140 km/h auf der Autobahn. Und irgendwann ist es so, dass die Leistung von Jans alleine abfällt. Bis runter auf ca. 100 km/h.
Mhm.
Dann muss man sich da ein bisschen gedulden und irgendwann nimmt er wieder Leistung an.
Ja.
Aber in der Zeit, wo er so abfällt, steigt der Verbrauch hoch bis auf über 18 Liter.
Was ich
ganz schön heftig finde.
Was ich natürlich heftig finde, ist, bei einem 1,4er Motor überhaupt von Leistung zu sprechen. Der hat doch nur 75 PS. Das ist natürlich relativ gebremst sowieso. Die Ursache dessen, was du da gerade beschrieben hast, ist wahrscheinlich der Luftmassenmesser. Eine typische Sache beim Golf 4. Und das ist ein Ersatzteil, was man schnell ein- und ausbauen kann und was im Zubehörhandel irgendwas zwischen 75 und 80 Euro kostet.
Kai.
Mehr kann ich eigentlich nicht sagen.
Schönen Sonntag noch.
Ganz herzlichen Dank.
Tschüss. Ich würde mal prognostizieren, der Luftmassenmesser wird uns auch im Jahr 2012, also sagen wir mal, stetig begleiten, oder?
Ja, er wird weniger werden,
nach
meinen Erfahrungen, weil die Autos ja langsam auch wieder vom Markt verschwinden, die diese Probleme hatten.
Er war mir schon ans Herz gewachsen.
Ja, aber früher hatten wir zum Beispiel, erinnerst du dich vielleicht noch, in grauer Vorzeit, das Drosselklappenpotenzial.
Ja, damals in Klondike. Das taucht sehr selten auf.
Ja, es wird jetzt weniger.
Könnte langsam. Das, ach so.
Ja, denn auch heutzutage gibt es sie nicht mehr. Jetzt gibt es bloß noch Pedalwertgeber und die sind offenbar nicht so empfindlich.
Oh, das ist kein guter Ausblick für 2012.
Ein guter, ich finde ein sehr guter. Ich will die nicht mehr hören, die Dinger.
Weitere Audienzen im Laufe der Sendung. Wechselkennzeichen, das ist für den Autofreund so eine Art magisches Wort, oder Andreas? Ich meine, du hast da in der Vergangenheit immer so ganz sehnsuchtsvolle Augen gekriegt.
Ja, und die Schweizer und die Österreicher beneidet, die das ja schon seit Jahrzehnten haben.
Zwei Autos, ein Kennzeichen und je nachdem, wie sich der Herr oder die Dame fühlt, klippert er das Kennzeichen an das zu fahrende Gefährt praktisch einfach und ohne aufwendig zwei Wagen voll anmelden zu müssen. Und Mitte 2012 werden Wechselkennzeichen nun Wirklichkeit. Das hat der Bundesrat im Dezember entschieden. Hintergedanke dabei, zum Beispiel auch die Anschaffung von Elektroautos als Zweitwagen zu vereinfachen. Und ob dieses Konzept aufgeht, darüber sprechen wir jetzt mit Gerd Lotziepen, Autor der Umweltliste vom Verkehrsclub Deutschland.
Schönen guten Tag, Herr Lotziepen.
Guten Tag, Herr Kessler.
Sie müssten doch eigentlich Luftsprünge machen. Alles das, was die Umweltbelastung durch den Autoverkehr minimiert, ist doch sicherlich Wasser auf Ihrer Mühle. So ein Wechselkennzeichen könnte doch wirklich in die richtige Richtung gehen.
Ich sehe nicht, dass dieses Wechselkennzeichen der Umwelt tatsächlich nutzt. Also wenn jetzt gesagt wird, dass ein Elektrofahrzeug dann besser gestellt werden wird durch diese Lösung, dann muss man einfach hinterfragen, wann lohnt sich ein Elektroauto? Ein Elektroauto hat bei der Produktion der Batterie vor allem, hat es hohen Energieeinsatz, verbraucht viele Stoffe, seltene Stoffe, und man muss mindestens 30.000 Kilometer ein Elektrofahrzeug fahren, damit es günstiger wird als ein vergleichbares kleines Verbrennungsmotorfahrzeug. Also Elektrofahrzeuge müssen viel fahren. Wenn es mit einem Wechselkennzeichen nur dann genutzt werden darf, wenn das andere Fahrzeug nicht genutzt wird, dann ist es selten unterwegs. Dann lohnt es sich ökologisch nicht.
Gucken wir uns diese Wechselkennzeichen nochmal an und was man bisher über die Regeln, die damit zusammenhängen, weiß. Es darf immer nur ein Fahrzeug bewegt werden, also das, an dem das Kennzeichen ist. Sie müssen die gleiche Art haben. Das heißt, man kann nicht einen Oldtimer und einen neuen Wagen, sondern es müssen von der gleichen Art zwei Autos sein. Und ich darf das nicht genutzte Auto auch nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen abstellen ohne Kennzeichen, muss mir also zusätzlich noch eine Garage besorgen. Das klingt jetzt arg kompliziert. Für wen ist das denn dann überhaupt auch noch ansatzweise attraktiv, so ein Wechselkennzeichen?
Also die Zielgruppe, für die es sich lohnt, ist tatsächlich sehr klein. Das sind eigentlich nur Autofreaks, die gutes Kleingeld haben, also die sich mehrere Fahrzeuge der gleichen Art leisten, also von mir aus ein Mercedes der E-Klasse und dazu noch ein VW Polo, also zwei Pkw. Was nicht geht, ist eben, also was ja früher immer so bevorzugt wurde und was Herr Kessler bestimmt auch gefallen würde, dass man gleichzeitig einen normalen, modernen Kompaktwagen hat und aber eben aus Hobby noch einen Oldtimer und diese beiden Fahrzeuge dann gemeinsam anmeldet und bei der Versicherung spart und bei der Steuer spart. Aber die Steuerersparnis, die ist ja schon mal vollkommen außen vor, die ist gestrichen, die gibt es nicht. Also selbst wenn man so ein Wechselkennzeichen unbedingt haben wollte, muss man sagen, dass diese Lösung pro Wechselkennzeichen, wie sie jetzt gefallen ist, dass die einfach wirklich total schwachbrüstig ist.
Wir fassen zusammen, kein Vorteil für die Umwelt, kein Vorteil für das eigene Portemonnaie. Was ist denn dann überhaupt gut an diesen neuen Wechselkennzeichen oder geht jetzt die Anstrengung dahin, das Wechselkennzeichen wieder zu wechseln?
Also fürs eigene Portemonnaie schon, aber bei einer sehr kleinen Zielgruppe. Halt im Grunde genommen Singles, weil als Zweitwagen in der Familie nutzt das Wechselkennzeichen ja gar nichts. Also Singles, die mehrere Autos haben wollen und genug, also natürlich dann entsprechend auch das dazugehörige Kleingeld haben. Also eine winzig kleine Zielgruppe, das dient eigentlich dem Absatz von Autos, aber es wird wenig bringen. Also viel, viel Rauch um fast nichts.
Was sind denn dann die Bestrebungen vom VCD? Also arbeitet man jetzt tatsächlich daran, dass aus so einem Wechselkennzeichen doch auch noch eine gute Lösung wird?
Also das Wechselkennzeichen ist jetzt nicht die Lösung, sondern was wir brauchen, ist eine Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass Fahrzeuge, die wenig emittieren, dass die tatsächlich belohnt werden. Also wir haben ja die Kfz-Steuer, wir haben jetzt den Ansatz, dass das nach CO2-Werten geht. Also das muss deutlicher gemacht werden, klarer gemacht werden. Die Belohnung für gute Fahrzeuge muss größer sein und die Bestrafung für Fahrzeuge, die viel emittieren, muss größer sein. Also darüber kann man was erreichen. Dann müssen wir den Autoherstellern vorschreiben, die Politik muss den Autoherstellern vorschreiben, dass sie Autos halt nur noch bauen darf, die sehr sauber sind, was die Schadstoffe betrifft, die die Gesundheit schädigen und die sehr wenig CO2 emittieren, also den Treibhauseffekt antreiben.
Wünsche am Anfang eines Jahres zu haben, ist ja nie verkehrt. Wir werden sehen. Ab Mitte des Jahres erlaubt Wechselkennzeichen und über die offensichtlich eindeutig mehr Kontra- als Pro-Punkte. Darüber sprachen wir mit Gerd Lotz-Siepen vom Verkehrsclub Deutschland VCD. Herzlichen Dank. Schönen Sonntag noch.
Tschüssi.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Henry Ford holt weit aus und lässt den schweren Vorschlaghammer auf die Autokarosserie krachen. Ein Stöhnen geht durch die Menge der autobegeisterten Zuschauer. Doch statt des metallischen Schepperns ertönt ein dumpfes, weiches Geräusch. Auf der mattweißen Oberfläche des Autos ist keine Delle zu sehen. Mit dieser spektakulären Aktion stellt Henry Ford 1941 seine neuesten Prototypen vor. Ein Auto aus Hanffasern. Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband.
Die Fasern werden dann in weiteren Fabrikationsschritten zusammen mit bestimmten Zusätzen dann zu anderen Materialien weiterverarbeitet. Zum Beispiel eben zu Formpressteilen, was heute im Automobilbau hauptsächlich der Fall ist. Wie Ford es damals genau gemacht hat, kann ich nicht sagen, aber sicherlich in ähnlichen Verfahrensweisen, aber mehr mit Handarbeit.
Äußerlich ist das Auto aus Pflanzenfasern von seinen Konkurrenten aus Metall nicht zu unterscheiden. Seine Vorteile liegen im Verborgenen. Das Hanfauto ist um 400 Kilogramm leichter und dabei stabiler. Angetrieben wird es mit Hanföl. Henry Ford startet eine aufwendige Werbekampagne. Er nennt sein Ökofahrzeug das Auto, das vom Acker wächst. Doch die automobile Innovation geht nie in Serie.
Vorgeschobene Gründe waren natürlich letztendlich immer der Kampf gegen die Droge Cannabis. Von daher wurde immer vorgeschoben, dass man eben diese Droge nicht haben will. Und der Hanfanbau, auch der Industriehanfanbau, ist ja bis heute in den USA verboten. Oder findet auch einfach nicht statt.
Fords Werbefeldzug wird schon nach wenigen Monaten wieder eingestellt. Doch 50 Jahre später sind Biosprit und nachwachsende Rohstoffe wieder hochmodern.
Insbesondere Dinge wie Hutablagen, Autoinnenverkleidungen oder auch Sitzteile, da steckt schon wieder ziemlich viel Hanf drin. Also der deutsche Automobilbau verbraucht im Moment rund 1800 Tonnen Hanf pro Jahr.
2003 wird schließlich der erste Kraftstoff aus reiner Biomasse auf den Markt gebracht. Allerdings nicht von Ford, sondern von Daimler.
Der Fahrzeugbrief.
Ein neues Jahr und eine neue Rubrik. Die News sind es nämlich. Wir haben jede Woche bestimmte Meldungen aus dem mobilen Leben, aus der Autobranche und so weiter, die wir komprimiert einmal zu Gehör bringen. Und legen los mit neuen Studienergebnissen. Autofahrer geizen bei Wartung und Reparatur.
Genau, das sagt die DEKRA und die DEKRA hat natürlich dann auch immer schnell Zahlen zur Hand. 37% der Befragten geben generell weniger Geld für Zubehör aus, was ja nicht unbedingt Wartung und Reparatur ist. 42% wechseln in eine günstigere Werkstatt, was ich ja auch immer empfehle. Weg von den teuren Vertragswerkstätten, wenn die Autos älter werden, hin zu den guten und also jedenfalls meistens guten freien Werkstätten. Und jeder Dritte erledigt kleine Wartungsarbeiten, wie zum Beispiel den Ölwechsel selbst. 8% machen nach Angaben der DEKRA sogar größere Reparaturen selbst.
Neues aus der Autoindustrie. Saab, man hat schon lange gedacht, ist gestorben, aber jetzt am letzten Montag tatsächlich.
Also das ist die vorläufig letzte, das letzte Kapitel der Autofirma Saab. Der schwedische Autohersteller war ja sehr lange Zeit ein Teil des General Motors Konzerns und wurde dann verkauft an einen holländischen Investor. Der konnte es nicht stemmen. Saab hat schon seit dem Anfang des vergangenen Jahres keine Autos mehr bauen können, mangels Geld. Und nunmehr ist auch die letzte Option, nämlich der Einstieg eines chinesischen Investors, geplatzt, weil General Motors die Patente, die Saab noch hat, an General Motors Technik nicht freigegeben hat. Und deswegen musste jetzt die schwedische Firma Insolvenz anmelden.
Neues von der Strecke, die Rallye Dakar, 8. Tag heute, da ist Ruhetag, gestern 7. Etappe und es führt in der Gesamtwertung ein Mini.
Ja, und das ist sicherlich für Patricia besonders interessant, allerdings ist es nicht der Ur-Mini, mit dem seinerzeit schon Rauno Alton bei der Rallye Monte Carlo punkten konnte, sondern natürlich der viel modernere und auch wesentlich besser zu fahrende neue Mini, also der BMW Mini. Stefan Peter Ansel sitzt da hinterm Steuer und der führt auch immer noch in der Gesamtwertung. Allerdings ist der Zweite, der ihm verdammt dicht auf den Fersen ist, gestern schon Tagessieger gewesen und das ist das krasse Gegenteil vom Mini, nämlich ein Hammer.
Also, David und Goliath
genau,
ist das da,
die
oder?
Die beiden bilden im Moment die Spitze der aktuellen Dakar, die noch eine knappe Woche in Südamerika läuft.
Einen haben wir noch, neue Termine. Die Automessensaison hat begonnen, das Jahr 2012. Startete am Freitag mit dem Salon, oder ich weiß nicht, wie er heißt, in Neu-Delhi. Mhm. Und Montag geht's weiter direkt mit Detroit. Ist das tatsächlich eine Kampfansage, Indien gegen USA jetzt auf dem Automessenmarkt?
Also eine Kampfansage nicht. Die beiden haben miteinander sicherlich überhaupt nichts zu tun. Die Detroit Motor Show ist was rein Nordamerikanisches. Und da machen es auch diejenigen, die auf dem nordamerikanischen Markt überhaupt präsent sind, unter sich aus. In Indien ist es ähnlich. Das ist ja ein Markt, der sich noch entwickelt. Allerdings ist der eben gerade für die deutschen Autohersteller super interessant. Nur was die da erfahren in Neu-Delhi auf der Messe, hat mit der IAA und dem Genfer Salon und den ganzen großen anderen Autoshows nichts zu tun, denn angeblich türmen sich zwischen den Messeständen Müllberge und VW hat schon angekündigt, dass die Mitarbeiter dort die Messe immer abends sauber machen, damit man am nächsten Tag dann die ausgestellten Autos auch erkennen kann.
Kurz, kompakt und aus aller Welt. Bei den Sonntagsfahrern erfahren Sie alles rund und aus und über das mobile Leben.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Und unsere heutige Mitfahrerin ist Schauspielerin und sozusagen das 100% Mädchen. Die eine Hälfte der Kinogucker, vermutlich die männliche, ist in sie verliebt, weil sie einfach so schnuckelig ist wie so ein Keinohrhase oder Dreiohrhase oder egal wie viel Ohren, Hauptsache Hase. Und die anderen 50% dann eher die Mädchen und Frauen sind von ihr bezuckert und hätten so eine wie sie echt gern zur Freundin oder Schwester oder Tochter, weil sie einfach so knüfte ist zum Pferdestehlen und einfach nett. Und in ihrem neuen Film geht's dann auch noch neben allerlei Liebesverwicklung um einen mysteriösen Jeep. Offroad heißt der Film.
Genau, und schon ist der Autopapst mit im Spiel. Wir, ich und Patricia, begrüßen beide zu 100% glücklich natürlich Nora Tschirner in der Sonntagsfahrer Mitfahrzentrale. Hallo.
Mal ganz ehrlich, hast du vorne an deinem Rückspiegel so einen hässlichen 2- oder 3- oder 7-Ohrhasen hängen?
Hey, ich habe ja ganz krass einen Wunderbaum hängen.
Ach, Quatsch.
Ja, wirklich. Ist welche? Mir egal, was ihr denkt von mir. Das riecht einfach besser. Es tut mir leid.
Welche so. Duftrichtung?
Ich habe New Car.
Nein.
Was aber genauso behämmert künstlich einfach nicht wie alle anderen Wunderbäume. Aber es ist besser als, da wurde auch viel geraucht in dem Auto mal eine Zeit lang. Und dann riecht das fast irgendwie besser.
So. Gibt es noch irgendwelche peinlichen oder lustigen Dinge, die wir in deinem Auto aufdecken können? Also was liegt da noch so rum?
Naja, ich bin, manchmal ist es ein bisschen müllig, aber ich versuche, peinlich ist wahrscheinlich, dass es eher sehr spießig ist, weil es eben meistens dann doch ordentlich ist und nichts Crazyes, Persönliches, sondern es sieht immer ein bisschen aus wie ein Mietauto. Aber ich mag das gerne aufgeräumt in meinem Auto mittlerweile.
Okay, du magst es also gerne spießig. Früher hattest du ja mal einen Golf R32 und den hast du, das habe ich mal gelesen, als Prollauto bezeichnet. Dabei ist der meiner Meinung nach ja eine echte Bombe.
Na, der ist eine Bombe, also deshalb muss ich ja nicht widersprechen. Ich habe ja auch überhaupt kein Problem mit Prolls. Das ist ja quasi auch irgendwann ein Kompliment für ein Auto. Also ich habe ja auch den Jeep von Offroad fast gekauft, obwohl es eigentlich ein Prollauto ist. Der ist eine totale Bombe, der R32, aber der hat ja schon so Sachen gehabt wie so Doppelauspuff und so verdunkelte Scheiben meiner und so. Das ist natürlich schon, also, ne?
Negativ konnotiert, so nennen wir es mal, ne?
Ja, ich würde das nicht negativ konnotieren, aber es ist irgendwie konnotiert und es ist jetzt nicht so, dass man damit jetzt bei auf dem Gestüt zu hohen Staufen fährt, wenn man gerade und so lernen möchte, wie der Knigge geht, sag ich mal.
Welche Autos erzeugen denn heute bei dir welche Vorurteile? Also wenn so ein, keine Ahnung, beispielsweise ein Typ mit der Ente holt dich ab.
Oh, das ist nicht schlecht. Das läuft ganz gut.
Netter Typ?
Netter Typ, hätte ich nur Angst, dass der ein bisschen zu sehr auf niedlich macht, auch im Leben. Kann ich nicht leiden, wenn Leute auf niedlich machen. Kann aber auch sein, dass er einfach sehr cool ist. Aber er wäre erstmal eher sympathisch als schlecht.
Okay, welches Auto hat noch irgendwie so ein Vorurteils, eine Möglichkeit?
Na, so Leute, was ich früher auch total super fand, aber wenn so Leute wirklich so extra so krasse Oldtimer haben, so ab einem bestimmten Alter, also so extra so, was weiß ich, ja, so ein Uraltauto, wo man, wenn das keine Bastler sind, finde ich das immer ein bisschen prätentiös, so in Berlin mit einem ganz alten, crazy Megawagen rumzufahren, da habe ich jetzt schon immer psychologisch ein bisschen Angst, dass das irgendwie, weiß ich nicht, für was hermacht.
Was würde in deinem Auto Fahrsteckbrief stecken? Schnell, fährt gut, fährt vorsichtig, Achtung, die Nora kommt, die Lärmschnecke ist im Anmarsch oder wie würde das aussehen?
Im besten Falle würde dynamisch drin stehen. Also ich bin schon ich persönlich würde es als dynamisch und effizient bezeichnen. Andere Leute vielleicht auch als manchmal etwas hastig, aber ich bin auf jeden Fall nicht lahm und ich bin gerade doch schon sehr vorausschauend. Also ich bin auch jetzt nicht komplett ungeduldig, aber schon wenn ich durch die Stadt bin ich jetzt nicht jemand, der dann jedes Mal überrascht ist, dass jetzt da auch eine Ampel ist und dass ja hier jetzt jemand auf der Spur steht, sondern ich gucke schon gut und schlängel mich gut durch und fahre beherzt.
Du bist also konzentriert hinter dem Steuer aktiv, ja?
Ja, das ist gut, wenn du das so sagst. Ja, Lena, das doch schon. Also ich glaube, ich bin schon eine gute Autofahrerin, doch, doch.
In der nächsten Woche kommt ja dein neuer Film Offroad ins Kino. Du hast eben, glaube ich, schon in so einem Halbsatz gesagt, den Jeep, der goldfarbene Jeep, der da eine Hauptrolle spielt, den hast du gekauft oder willst du kaufen? Hast du gekauft?
Den wollte ich kaufen die ganze Zeit. Ich war wirklich, das war echt Liebe auf den ersten Blick und auch aufs erste Fahren. Ich habe mein erstes Treffen mit diesem Jeep, das ist so ein Grand Wagoneer mit so Büffelhörnern, aber den kriegt man ja auch ohne Büffelhörner vorne dran. Das war ja nur von uns quasi angestattet. Und wir haben ist unser erstes Treffen gehabt auf dem Parkplatz der O2 Arena, wo ich so richtig so Zeug so um Pylonen fahren und sowas üben musste, um halt, weil ich auch selber viel gedreht habe in dem, also Stunts in dem Film selber gedreht habe quasi. Und habe ich mich so megamäßig in dieses Auto verliebt. Und dann habe ich aber irgendwann im Zuge der Dreharbeiten festgestellt, dass der auf der Autobahn natürlich ab 80 echt eigentlich nicht mehr verlässlich ist, weil der dafür nicht gemacht ist, der Autobahn zu kloppen, ne? Der ist halt mehr so für Highway, so gemütlich vor sich hin tuckern. Und dann fängt er so an zu schwimmen. Und deswegen habe ich ihn dann doch nicht gekauft. Aber ich hatte mich schon sehr, sehr verliebt in dieses Auto.
Im Film kaufst du ihn, ein vom Zoll beschlagnahmter goldfarbener Jeep, der sich dann aber doch auch als Wundertüte entpuppt. Ganz kurz ein paar Sätze zum Film und der Rolle vom Jeep.
Ja, also der Jeep ist, wie gesagt, eigentlich so ein Platzhalter für Maike Pelzers Träume. Maike ist irgendwie so ein, doch eher so, hat so ein bisschen beschauliches Leben eher und die möchte aber eigentlich, im Herzen würde sie gerne irgendwie Offroad-Fahrerin sein und ist auch ziemlich begabt und sowas, weiß aber, dass sie sich niemals diesen Traum erfüllen kann, irgendwie mal in der Wüste rumzuheizen und deswegen kauft sie sich einfach nur diesen Jeep, damit sie so ein bisschen in der örtlichen Kiesgrube da rumheizen kann und findet dann aber 50 Kilo Kokain in dem Auto, was der Zoll nicht gefunden hat. Das will sie natürlich sofort, beschaulich, wie sie drauf ist, gerne zurückgeben, findet dann aber gleichzeitig raus, dass ihr Freund sie betrügt mit ihrer besten Freundin. Und dieser Zusammenhang des Schicksals führt dazu, dass sie dann kurz nochmal über ihr Leben nachdenkt und sich denkt, ach, wieso fahre ich nicht eigentlich doch in die Sahara? Und ich könnte mir das ja auch finanzieren, ich habe ja 50 Kilogramm Kokain.
Und macht er damit im Papst eine Herrenboutique auf? Völlig neues Leben.
Lass mich da raus, Patricia.
Am nächsten Donnerstag im Kino zu sehen, du musst jetzt bei uns noch durch den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Okay.
Also der erste. Auf meinem ersten Führerscheinfoto sehe ich aus wie?
12. Ja, leider.
Der netteste Stunt in dem Film zu Offroad oder der tollste war?
der fand am ersten, aber siehst du, jetzt kann ich den Satz schon nicht zu Ende bilden. Der tollste Stunt war der, der am ersten Tag stattfand, als ich fast mein Team getötet hätte, weil nämlich mein Kameramann mir in den Arm reingefallen ist und ich das Lenker rumgerissen habe und dann so ein Kiesgrubenberg hochgefahren bin und dann standen wir plötzlich, hätten wir uns fast überschlagen. Oh
Gott, sagt die Frau, die dynamisch und effizient fährt. Ja, ja.
Das ist nicht meine Schuld, wenn der Typ seine Kamera in meinen Arm hält. Ich meine, warum macht man das auch, weißt du?
Wurde halt ein Film nebenbei gedreht.
Der war wieder nicht angeschnallt, ganz einfach.
Da muss der das Ding doch festhalten, versteh doch mal.
Nächster Satz, ja. Nora. Spezielle Frauenparkplätze finde ich...
blöd.
Wenn ich im Stau... Also, ja, Entschuldigung. Nee, mach du.
Nein, ja. Sag, nein, mach du.
Wenn ich im Stau stecken bleibe, dann...
Dann versuche ich immer an den alten Spruch zu denken, meine Damen und Herren, Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau.
Typisch Mann am Steuer sage ich, wenn?
Sage ich nie. Sage ich, wenn nie ist.
Nora Tschirner, ab nächste Woche, ab dem 12.01. im Kino mit neuem Film Offroad im goldfarbenen Jeep zu sehen, wie sie dynamisch und effizient ansonsten zur Autowäsche fährt, denn sie mag sauber im Auto.
Tja.
Nora, genau. Heute ist Sonntag, da ist ja klar, was du tust, oder?
Genau, schon alles aber fertig.
War schön.
Ich muss gleich wieder runter.
Danke dir.
Mach's gut,
danke
tschüss.
Euch.
Tschüss. Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
Eine letzte Audienz für diese Sendung haben wir zu vergeben unter 0331 70 99 111. Das ist die Telefonnummer, mit der man ganz nah zum Autopapst kommt.
Direkt in sein Ohr sozusagen.
Ja, und Hilfe bekommt, wenn an dem Auto, das man sein eigen nennt, irgendetwas nicht so richtig läuft. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo.
Was ist denn bei Ihnen im Argen?
Ja, also ich habe einen 3er BMW, Baujahr 2006, mit so einem tollen Multimedia. Ja, ist alles dran, aber der ist beim Starten ziemlich träge. Also es dauert manchmal eine Minute oder zwei oder gefühlte halbe Stunde.
Was ist denn so ein tolles Multimedia-Ding? Also ich habe einfach nur Radioknopf an. Bei Ihnen geht dann noch mehr an. Der macht noch Kaffee nebenbei und Sie können ins Internet oder...
Haare föhnen, nein, nee. Nee, das ist...
Ungefähr. Also ich wäre schon dankbar, wenn der Herr Kessler mir sagen würde, was ich machen könnte. Ja, also okay. Ich schalte den Wagen an. Normalerweise ist das Radio sofort da, aber in letzter Zeit dauert es, wie gesagt... eine Weile.
Genau, und zwar wahrscheinlich ungefähr seitdem es wieder ein bisschen kühler und feuchter geworden ist.
Nein. Nee, das war schon
länger?
Das hat mit der Außentemperatur nicht gar nichts zu tun, denn okay. Das ist auch schon im Sommer gewesen.
Jedenfalls sind diese Probleme und auch die Beschwerden darüber relativ häufig und aus diesem Grunde gibt es natürlich auch Lösungen. Das liegt aller Wahrscheinlichkeit nach an einer Kontaktleiste, die korrodiert ist oder jedenfalls schlechten Kontakt hat und erst bei Erwärmung beziehungsweise Erschütterung dann irgendwann doch Kontakt kriegt und dann geht's eben an. Was man dagegen tun kann, ist Ausbauen des ganzen Dings. Es gibt, glaube ich, zwei Anbieter im Internet, die Dinger überholen und dann ist alles wieder schön. Kostet ungefähr 220, 250 Euro und dauert so eine halbe Woche.
Wolfgang, schönen Sonntag noch.
Ja?
Tschüss.
Tschüss. Also mein Bestreben, auch so ein Multifunk-Dingsbums-Audio-Highlighter zu haben, ist ganz gering. Ja. Aber dennoch, was kann das denn nun alles?
Naja, du kannst also zum Beispiel, du kannst ja dein Navi darauf legen. Dann kann man die Klimatisierungssteuerung sich anzeigen lassen. Dann gibt es bei den Hybridautos, wo gerade die Kraft herkommt.
Hinten die Filme werden da reingeladen, die Kinder hinten gucken,
ja,
um ruhig zu sein.
Genau, also bei den etwas aufwendigeren.
Okay.
Und dann hat man natürlich eben ganz ordinär Radio-Verkehrsmeldungen. Bei neueren Autos werden die sogar vorgelesen, die Verkehrsmeldung, wann immer er es haben will. Also Multimedia ist absolut...
Nur die Kontaktleiste muss halt klappen.
Genau.
Hallo Klaus.
Ja, hallo. Geht um eine A-Klasse, 99er Baujahr, 140er, ein kleiner, der, wenn ich anfahre beim Gas geben und das Gaspedal beschleunige halt dann, so Halbgas, dann geht er nicht hoch mit der Drehzahl, geht er runter mit der Drehzahl und hält die so bei 1000, 1500 und hat immer ein Patschen dabei, also Fehlzündung.
Mhm. Was sagt die Werkstatt? Schon mal einen Fehlerspeicher ausgelesen?
Nichts.
Nichts drin?
Nichts
drin. Also in dem Augenblick, in dem der Fehlerspeicher befragt wird, ist er gerade völlig clean.
Ja.
Ich würde sagen, aber nur aus der Erfahrung heraus, denn ohne Fehlerspeichercode ist man sowieso aufs Raten angewiesen, Pedalwertgeber. Mhm. Ja, das ist das, was, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, das Drosselklappenpotentiometer ersetzt. Ja. Das ist etwas, was im Fußraum hinterm Gaspedal ist und dem Einspritzcomputer sagt, wie viel Gas gerade gegeben wird, und der spritzt dann entsprechend ein. Der verschleißt irgendwann mal, weil da immer Dreck und Feuchtigkeit ist. Ja. Und möglicherweise gibt er keine oder die falschen Signale an den Computer weiter, und deswegen macht er genau das, was du gerade beschreibst.
Klaus.
Okay, gut.
Schönen
Danke.
Sonntag.
Ja. Danke.
Ciao.
Und Christine, guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Was können wir denn Gutes tun?
Wir fahren ein Caddy-Team und der ist jetzt knapp 2 Jahre alt, und bei dem funktioniert mit einmal die Geschwindigkeitsregelungsanlage nicht mehr.
Mhm.
Ja, und der macht auch keine Anzeige mehr. Ich stelle ihn auf On und dann nimmt er aber nichts mehr an.
Caddy ist so ein Familienwagen, oder?
Ja, genau.
Wie viel Familie fährt da so mit?
Ein wunderschönes Auto, aber leider ohne Geschwindigkeitsregelungsanlage jetzt.
Genau, und das ist auch die, wo man normalerweise am linken Lenkerhebel reintastet, dann geht so ein kleines grünes Anzeige an, und dann bleibt die Geschwindigkeit, die man gerade fährt.
Genau, genau.
Okay, da gibt's natürlich wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder hat die sich ausprogrammiert oder sie wurde ausprogrammiert bei einem Service. War der vor kurzem mal in der Werkstatt?
Nee, diese übliche
Inspektion.
Ja.
Genau, also das Einfachste wird sein, man guckt rein, ist die an? Ja, das ist nur ein elektronischer Schalter sozusagen.
Ja.
Dazu muss man allerdings eben dieses VW-System haben, das heißt, man landet wieder bei VW.
Okay.
Und wenn die sagen, ja, die ist an, dann bleibt noch die Möglichkeit, dass dieser Lenkerhebel selber eine Macke hat, also dass zum Beispiel der Schalter kaputt ist, so trivial kann es manchmal sein. Oder eben möglicherweise auch irgendein echter elektronischer Defekt, aber den kann man auch nur vermuten. Wissen kann man es erst dann, wenn der Diagnosecomputer irgendwas sagt.
Christine?
Ja.
Nachdem wir jetzt das Technische so ansatzweise umkreist haben, interessiert mich das Familiäre ja dennoch noch. Wer sitzt denn da so hinten in dem Familienauto bei Familie Christine? Na,
in diesem Mal gar nicht so Kinder, sondern eher größere Instrumente und sowas. Das ist einfach ein super praktisch Auto. Fahrrad rein, alles wunderbar. Einfach tolles Auto.
Was ist ein großes Instrument, wenn nicht die Blockflöte?
Kontrabass.
Ah.
Zum Beispiel.
Früher fuhr man Cabrio, wenn man Kontrabass spielte.
Ja, das ist auch schön.
Das ist toll. Familienauto für den Kontrabass. Im Flugzeug muss man ja einen extra Sitzplatz bezahlen, wenn der mitfliegt. Und hinten sitzt er auf dem Kindersitz. Toll.
Genau, so ungefähr.
Genau.
Ja, dann, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen helfen.
Ja, wir werden mal sehen. Also VW besuchen wir halt wieder.
Ja.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Ist doch immer schön, wenn man an so einem neuen Jahr auch wieder mal ein paar Besuche hat, die anstehen.
Genau, neue Leute kennenlernen.
Ja, alte Freunde pflegen. Ja, das waren die Audienzen für heute. Das Herz sagt ja, der Kopf sagt nein, dann kann es ja nur Leasing sein. Mit diesem Zitat wirbt der Autohändler CarClassX Berlin auf seiner Internetseite für die Finanzierungsform Leasing. Und zwar nicht von, wie man das ja eigentlich kennt, aus Steuersparmodellen, Geschäftswagen oder Neuwagen, sondern von Oldtimern.
Und warum man alte Autos leasen sollte und ob sich das für jeden rechnet, darüber sprechen wir jetzt mit Alexander Bobinatz. Guten Tag.
Hallo, grüß dich.
Warum sollte man denn Oldtimer leasen? Normalerweise will man doch so ein Ding haben als Eigentümer und kauft es sich selbst und dann so als Luxusextra, so wie ein Schmuckstück.
Das ist richtig. Das betrifft aber nicht alle Leute.
Sondern? Welche denn nicht?
Na, viele Geschäftspartner zum Beispiel, gewerbliche Leute, nutzen das durchaus für die Steuersparschiene.
Okay, die haben dann also statt eines blitzeblanken Neuwagens, 5er oder E-Klasse, sagen die sich, ich möchte gerne einen Oldtimer fahren und gehen dann zu Ihnen und suchen sich aus der gut gefüllten Tiefgarage ein Mobil aus.
Zum Beispiel.
Was heißt ein Oldtimer? Schicke, aufgepimpte Hochglanzautos oder so Schrappelautos, die einfach nur alt sind?
Ja, das wird schon relativ deutlich unterschieden. Also ein Oldtimer muss erstmal 30 Jahre alt sein, wobei zu der Leasing-Geschichte auch Youngtimer zählen können. Und in der Regel wird ein Classic-Data-Gutachten benötigt, in der Note Minimum 3-, eher 2. Also das sind schon sehr gepflegte Fahrzeuge in einem guten Zustand.
Wie funktioniert denn dann Oldtimer-Leasing? Und gibt es da Unterschiede zu dem Leasing von Neuwagen? Denn so ein Oldtimer, der ist ja eindeutig wartungsintensiver, krankheitsanfälliger, der muss öfter mal repariert werden und vielleicht ist er am Ende der Leasingzeit auch schon auseinandergefallen.
Das könnten Sie haben, wenn Sie einen Zustand 5 Oldtimer haben, also sprich, dass nur Ersatzteile sind. Also generell ist es so, dass bei Zustand 2 Oldtimern, die wirklich in einem sehr guten Zustand sind, die Technik ist wesentlich unanfälliger wie die heutigen Autos. Das wird gerne falsch verstanden. Die Autos sind wesentlich robuster, als das bei den modernen Fahrzeugen mittlerweile so ist. Es gibt eigentlich einen ganz großen gravierenden Vorteil, den Oldtimer-Leasing hat, im Gegensatz zu dem jetzigen Leasing, und zwar ist es, dass der Neupreis berechnet wird von den Fahrzeugen. Also wenn Sie jetzt einen Neuwagen kaufen für 50.000 Euro, haben Sie eine monatliche Leasingrate von ca. 500 Euro. Wenn Sie den SL190 kaufen, der damals mal 16.500 D-Mark gekostet hat, dann sind es jetzt so ungefähr 8.250 Euro. Das heißt, Sie haben eine Leasingrate von 83 Euro im Monat. Und das ist so der Hauptsteuertrick, den gewerblichen Nutzer für diese Oldtimer-Leasing-Geschichten heranziehen.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, haben Sie jetzt tatsächlich von der Leasingrate gesprochen oder von dem Geldwertenvorteil, den jemand, der den geschäftlich nutzen will, den Wagen bei der Steuererklärung angeben
muss? Genau, also das ist die 1%-Regelung, wenn Sie das privat nutzen.
Okay. Und wie hoch ist dann aber wirklich die Leasingrate? Also bleiben wir mal bei dem 190 SL. Das ist ja ein Auto, was heute etwa einen Wert hat, vielleicht, ich schätze mal so irgendwas 45.000, 50.000 Euro. Wo liegt da die Leasingrate?
Na, das ist unterschiedlich von der Art und Weise, wie Sie das machen. Also es gibt Leasing mit Restwert, es gibt Leasing mit Kilometer. Das kommt darauf an, wie viel Sie monatlich, beziehungsweise wie viel Sie anzahlen, wie viel die monatliche Belastung sein soll. Also das sind Modelle, die kann man eigentlich drücken und drehen wie ein Gummiband. Das kann man eigentlich hinrechnen, wie man es braucht. Also wenn Sie sagen, Sie möchten jetzt nur eine 300 Euro monatliche Rate haben, dann ist das so gestrickt, dass man extrem viel mit Anzahlungen und so weiter machen kann und mit Laufzeiten, dass sie auf die 300 Euro kommen. Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen.
Ich fasse zusammen. Es ist etwas für den schlauen Rechenfuchs, der etwas sparen möchte und gleichzeitig ein Herz für Oldtimer hat und schick alt fahren möchte. Wie viele machen das denn? Also kommt das an? Will das jemand?
Also wollen tun es hauptsächlich Gewerbliche, eben aus diesem Steuerspareffekt. Bei Privatleuten gebe ich Ihnen recht, das ist so, das sind Liebhaber, das ist eine ganz spezielle Sorte Mensch, die diesen Autos einfach verfallen ist und die möchten die Autos eigentlich wirklich im Besitz haben, die möchten sagen, es ist mein eigen. Und da kommt es eigentlich wirklich selten vor, dass ein Leasing da ist. Die meisten Leute kommen und zahlen die Autos bar. Das wird dann auch so ein bisschen in die Geschäftsverhandlungen mit dem Preis mit reingerechnet. Seltener ist mal eine Finanzierung. Aber generell wollen die Leute das wirklich in ihrem eigenen Besitz haben und leasen wirklich seltener. Das ist wirklich hauptsächlich für die Gewerbetreibenden interessant.
Und wir wissen jetzt, dass es das zumindest gibt. Und über die Vor- und Nachteile sprachen wir mit Alexander Bubinatz von Car Classics Berlin, die genau sowas anbieten. Und wir sagen herzlichen Dank, schönen Sonntag noch.
Danke, Herr Bubinatz.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.